Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute ist das Evangelium für diesen Sonntag bei Johannes im 3. Kapitel. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der Evangelist Johannes berichtet von einer Begegnung und einem Gespräch Jesu mit Nikodemus bei Nacht. Die Zeitangabe ist vielleicht für uns ungewöhnlich, in der damaligen Zeit nicht. Nachts erschien eine gute Zeit, um geistliche Dinge zu bedenken und zu besprechen. Es gibt sogar die Lebens- und Verhaltensregel für Menschen jüdischen Glaubens: Wenn sie nachts mal wach werden, dann drehen sie sich nicht auf die andere Seite und versuchen wieder einzuschlafen, sondern sie stehen auf und lesen in der Heiligen Schrift. Man kann fragen, wie kann man dann tagsüber seiner geordneten Arbeit nachgehen? Das geht schon, wenn man die halbe Nacht in der Bibel gelesen hat, dann reduziert sich das mit dem Schlafbedürfnis und den Schlafstörungen mutmaßlich anschließend. Irgendwie geht's auf. Nikodemus kommt zu Jesus, um mit ihm zu reden. Johannes erläutert uns, wer dieser Nikodemus ist, mit zwei Hinweisen. Er bezeichnet ihn als Pharisäer. Das heißt, der Nikodemus ist einer, der interessiert daran ist, die Auslegung des Gotteswortes in der Heiligen Schrift möglichst genau zu kennen und zu erfassen, und der es nicht nur wissen will, sondern der danach sein Leben ausrichten und gestalten möchte, damit der liebe Gott im Himmel eine Freude am Nikodemus haben kann. Und vielleicht auch noch an den Menschen drumherum, denn sowas kann unter Umständen ja abfärben. Und Nikodemus ist einer von den Oberen der Juden, wie wir im Johannesevangelium lesen. Einer von den Vornehmen, einer von denen, die was zu sagen haben, die Verantwortung und Aufgaben im Volk tragen. Was er genau macht, wissen wir nicht, aber wir haben ungefähr einen Begriff. Und dieser Vornehme, dieser Pharisäer, der lässt den Herrn Jesus nicht kommen. Er schickt ihm nicht vielleicht einen Boten, einen Diener mit der freundlichen Einladung: Komm doch mal zu mir, dass wir was besprechen können. Sondern er geht hin. Er sucht Jesus auf. Und das lässt uns wahrnehmen und merken, dieser Pharisäer will es wirklich wissen. Wenn ich was erfahren und wissen will, dann muss ich hingehen, mich auf den Weg machen, schauen, hören, nachfragen. Und nun reden die. Und Jesus sagt dem Nikodemus Worte, die er schwer verstehen kann. Zunächst geht es darum, dass in Jesus die Hand Gottes erkennbar wirksam ist. Jesus ist mehr als ein Bote Gottes. Er ist mehr als ein Lehrer, als den ihn Nikodemus anfangs anredet. Er ist mehr als ein Prophet. Jesus ist Augenzeuge der Wirklichkeit Gottes. Und das unterscheidet ihn von uns allen Menschen. Wir kriegen etwas mit von der Wirksamkeit und von der Herrlichkeit Gottes. Spiegelt sich ja genug darin in seiner Schöpfung. Aber wir erkennen das doch nicht, so wie Gott es sieht. Und wir halten den Anblick der Herrlichkeit Gottes auch nicht aus. Das ist zu viel für unsere Augen. Wir sind angewiesen darauf, dass Gott uns immer mal etwas zu erkennen gibt, durch kleine freundliche Botschaften, die er ausrichten lässt. Dass wir Andeutungen erfahren in Gottes Wort und dann imstande sind, uns das auszumalen und vorzustellen. Und dabei gut daran tun, zu wissen, dass wir doch immer zu wenig von Gott uns vorstellen können, dass wir nicht imstande sind, ihn zu begreifen und zu erfassen, dass das über unsere Vernunft und Vorstellungskraft geht. Gottes Wirklichkeit überragt und überschreitet die Grenzen unserer Vorstellungskraft und die Grenzen unserer Welt. Wir verstehen es nicht. Das sehen wir auch am Beispiel des Nikodemus. Der ist nun von klein auf gewöhnt, nach Gottes Wort und Gottes Weisung zu fragen. Der ist geübt darin, zu leben, nach dem, was er erkennt von Gottes Willen. Aber er begreift es doch nicht. In Jesus begegnet ihm zu viel von Gottes Macht und Wirklichkeit. Das wesentliche Thema des Gesprächs wird die neue Geburt aus Wasser und Geist. Das ist von der Sprache her ein bisschen entfernt von den pharisäischen Vorstellungen. Von selber wäre der Nikodemus vielleicht darauf gekommen, zu sagen, ich rechne mit einem Neuanfang aus der Besinnung auf Gottes Gebote. Ich mache einen Schnitt und dann richte ich mein Leben nochmal neu aus. Lass da hinten, was vergangen ist, bitte Gott um Vergebung für alles, was dabei falsch war und starte einen neuen, verbindlichen Versuch. Und dann sieht der himmlische Vater, so geht die Erwartung weiter, meine kläglichen Bemühungen. Ich kann ja auch, wenn ich alles da hinten lasse, was war, nicht ab heute die Gebote Gottes vollkommen erfüllen. Es überfordert ja auch heute meine Kraft, diesen Neuanfang wirklich zu probieren und zu leben. Es ist mehr geboten und erwünscht, als ich leisten kann. Aber die Hoffnung des Pharisäers wäre, Gott sieht dann unsere kläglichen Bemühungen und hat Mitleid. Und sieht, die versuchen es wenigstens, und dann schenkt er uns den Rest. So bringt Nikodemus das vielleicht mit. Jesus erläutert die Angelegenheit vollkommen anders. Wir erfahren im Hinweis auf Jesu Taufe, dass es genau andersrum geht. Gott öffnet den Himmel. Gottes Geist kommt wahrnehmbar herab. Das ist berichtet von der Taufe Jesu. Der Himmel geht auf über ihm und es wird etwas erfahrbar und spürbar von Gottes Geist, der auf Jesus herabkommt. Und Gott bekennt sich hörbar zu seinem Sohn. Das soll auch anderen Menschen geschehen. Das soll uns neues Leben schenken. So wie es in der Taufe Jesu geschehen ist, so soll es uns gehen. Gott öffnet für uns den Himmel. Gott schließt uns seine Herrlichkeit auf. Und das fängt an in unserem Herrn Jesus Christus. So wie sich ihm der Himmel öffnet, so auch uns, durch Christus. Und Gott gibt uns seinen Geist. In der Taufe kriegen wir das geschenkt, dass wir mit Gottes Kraft ausgerüstet werden, die uns instand setzt, mit Gott das weitere Leben zu fristen. Allein könnte ich das gar nicht. Von mir aus wäre ich heillos überfordert. Aber Gott schenkt es mir. Gott rüstet uns aus mit seinem Geist und Gott bekennt sich zu uns als seinen Kindern. Ihr gehört zum himmlischen Vater. Von eurer Taufe an, wie sich Gott in der Taufe Jesu zu seinem Sohn bekannt hat. Kleine Unterschiede gibt es natürlich. Jesus war vorher schon imstande, mit Gott zu leben. Wir brauchen diese Kraft als göttliche Gabe komplett neu. Jesus war immer schon der eingeborene Sohn des himmlischen Vaters, von Ewigkeit her, von Gott geboren. Wir sind Gottes Kinder quasi adoptiert. Das hat aber in unserem Land und in unserer Gesellschaft heute denselben Rechtsstatus. Ich muss ab und zu Formulare für die Krankenkasse ausfüllen, in denen nach meinen Kindern gefragt wird, ob es leibliche Kinder seien, das kreuze ich an, und da steht dabei, wenn sie adoptiert wären, sollte ich das auch ankreuzen. Gleicher Rechtsstatus. Wir sind nicht minder Gottes Kinder als der eingeborene Sohn Jesus Christus. Wir versöhnt mit dem himmlischen Vater durch ihn, der uns versöhnt hat. Gott bekennt sich zu uns. Wir heißen zu Recht nach dem Namen des Herrn Jesus Christus Christen. Unsere Taufe ist aber nicht einfach Nachbildung der Taufe Jesu. Das kommt auch in den Blick, in der Erinnerung an die Schlangen in der Wüste. Wird der Hinweis verpackt, dass es eine weitere fundamentale Umkehr der Verhältnisse gibt. Damals hatten die Israeliten gemurrt gegen Gott. Und das hatte Konsequenzen nach sich gezogen. Es tauchten giftige Schlangen auf, deren Biss tödlich war. Das hat die Israeliten schnell dazu gebracht, Reue zu zeigen und auch zu empfinden. Und es hat Gott dazu bewogen, einzuhalten. Mose kriegt die Anweisung, eine Schlange nachzubilden und an einem Pfahl aufzurichten, damit wer gebissen wird, nicht stirbt, sondern diese aufgerichtete Schlange, das Symbol des Todes, anschauen kann und lebt. Wunderbar. Gott heilt durch das gleiche Mittel, das sonst tödlich wäre. Das Bild des Todes wird zum gewissen Anzeichen des Lebens, das wirksam schenkt, was Gott geben und erhalten will. Das haben wir auch, das Bild des Kreuzes, als Zeichen des Todes unseres Herrn Jesus Christus und zugleich als Zeichen unseres Lebens. Manchen Menschen gefällt die Innenausstattung unserer Kirche hier in Oberursel. Ich gehöre dazu. Manche mögen es nicht und denken sich irgendwelche Schandnamen dafür aus. Das müsste vielleicht nicht sein. Wenn es einem nicht gefällt, kann man ja einfach sagen, es ist Geschmackssache und muss es nicht noch verunglimpfen. Mir gefällt das. Ich bin ganz zufrieden und versöhnt damit. Den anderen Menschen, die es nicht mögen, würde es vielleicht helfen, ein bisschen zu gucken und zu versuchen zu verstehen, was uns die Künstlerin da an die Wand gesetzt hat. Aber es gibt ein Stück in der künstlerischen Ausgestaltung der Kirche, das ganz anders ist. Das ist unser Kruzifix überm Altar. Realistischer geht's kaum. Man sieht das Blut tropfen, man sieht den Schmerz in den Zügen des Christus. Man sieht ihn leiden und sterben. Muss das sein? Hätte man das nicht auch stilisieren können? Hätte es nicht ein künstlerisch gestaltetes Kreuz aus rechteckigen Kacheln getan? Warum dieser Realismus an dieser Stelle? Ist das nötig, dass wir das Zeichen des Todes und der Qual derart drängend vor Augen haben? Es hat eigentlich ja auch was für sich, den Kindern einen freundlichen Gott vor Augen zu malen, ihnen ein Kreuz mitzugeben mit einem Bibelvers, der hinweist auf die Güte Gottes, wie wir das machen vorm Kindergottesdienst. Ihnen etwas zu erzählen von der liebevollen Fürsorge unseres Gottes für uns. Liebe Schwestern und Brüder, beides gehört untrennbar zusammen. Das Zeichen des Todes ist für uns Zeichen der Auferstehung und des ewigen Lebens. Wir wissen ja, wie die Geschichte weitergeht. Er stirbt am Kreuz für meine Sünde und Schuld, wird abgenommen, vorläufig begraben. An dem Tag, an dem die Begräbnisfeierlichkeiten in Ruhe nachgeholt werden sollen, am Tag nach dem Sabbat, nach der Grabesruhe Jesu, ist das Grab schon offen und leer. Da lebt Jesus schon wieder. Da hat Gott ihn nicht im Grabe gelassen, ihn nicht dem Tod preisgegeben auf Dauer, sondern ihn zurückgerufen, ihn erneut gerufen ins Leben der Auferstehung. Und damit ist auch mein Tod, ist auch unser Tod besiegt. Das Zeichen des Todes wird mir zum Zeichen des Lebens. Im Glauben können wir auf das Kreuz schauen und sehen nicht nur Qual und Leiden und Sterben, sondern wir sehen den Anfang der Vergebung unserer Sünde und Schuld. Wir sehen, wie Gott unsere Reue und unser Leid über unsere Sünde und Schuld ernst nimmt und freundlich aufnimmt. Nicht wir machen den Anfang und er ergänzt dann gnädig den Rest, sondern er fängt an und wir finden da Halt und Leben. In meinem Tod kann ich das Zeichen des Kreuzes anschauen und dann geht's mir wie den Israeliten in der Wüste. Ich sehe das und ich lebe durch Jesus Christus. Nikodemus hat erhebliche Schwierigkeiten, das zu verstehen. Nikodemus fragt nach und bohrt nach und hört beinahe spöttisch die Erläuterung, die Jesus ihm gibt. Ob ihn das zufriedengestellt hat, erfahren wir nicht im Sonntagsevangelium. Die Glaubenstradition der Kirche sieht ihn später bei den Christen, bei den Jüngern Jesu. Das kann passieren, dass man intensiv fragt nach dem Willen Gottes, dass man persönlich interessiert und beteiligt ist an dem, was Gott uns von sich zu erkennen gibt, dass man es wirklich wissen will und dass man sein Leben ausrichten möchte nach dem Willen Gottes, nach seinem Gebot und seiner Weisung. Und dass man landet bei Jesus Christus, bei dem, der Gottes Wirklichkeit mit eigenen Augen gesehen hat, bei dem, der uns nicht vom Hörensagen erzählt, sondern aus eigenem Wissen, bei dem, in dem Gott den ersten Schritt gemacht hat und in unsere Welt und in unser Leben gekommen ist. Ob Nikodemus das ergriffen hat, werden wir einmal sehen in der Herrlichkeit Gottes. Dass wir es ergreifen können, das schenkt uns Gott durch seinen Heiligen Geist. Das hat er uns geschenkt von unserer heiligen Taufe an, als er über uns den Himmel geöffnet hat und sich bekannt hat zu uns. Das sind meine geliebten Kinder. Wenn Gott so zu uns sagt, dann ist sein Wort imstande, dafür zu sorgen, dass wir es auch sind, dass wir es auch merken, dass wir es auch glauben können. Wir sind wirklich Gottes geliebte Kinder. Es gibt einen Trick im pädagogischen Umgang mit Heranwachsenden, Jugendlichen. Manche Lehrer und ähnliche Menschen versuchen, die Jugendlichen zu behandeln wie Erwachsene. Man hat ja in so einem gewissen Altersbereich die Wahl. Ich kann sie wie Kinder anreden oder ich kann sie als Erwachsene ernst nehmen und so ansprechen. Und manchmal hat man Glück und als Erwachsene behandelte Jugendliche reagieren entsprechend und benehmen sich im Unterricht oder sonst auch wie Erwachsene. Das funktioniert überraschend oft und überraschend gut. Das ist der pädagogische Trick, den Gott mit uns auch anwendet. Er redet uns an in vollem Ernst als seine Kinder, als die, die zu ihm gehören, die er aufgenommen hat, die seine nahen Verwandten sind, durch den eingeborenen Sohn Jesus Christus. Und wir sind es auch. Und wir dürfen ihm antworten und uns ihm zuwenden und reagieren auf das, was er uns schenkt, als seine lieben Kinder. In der Pädagogik erfährt man, manchmal geht es auch schief. Manchmal behandelt man die, sagen wir mal, Konfirmanden wie Erwachsene und kriegt pur kindische Reaktionen. Das gehört auch dazu. Ich glaube, da hat Gott noch erheblich mehr Geduld als der geduldigste Lehrer auf dieser Welt. Er weiß ja, wie wir unterwegs sind. Und er wendet sich erneut und immer wieder uns zu als unser liebevoller, geduldiger Vater im Himmel. Durch den eingeborenen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn und unseren Heiland. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.